Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Deutsche Bank entlässt 18.000 Mitarbeiter. Gestern die Ankündigung, heute haben schon einige Büros die Leute wieder nach Hause geschickt. Eine radikale Schrumpfkur der Bank, die vor allem New York und das Geschäft in den USA trifft. Und hier in dieser Episode des Update-Podcasts ist diese große Umstrukturierung Thema. Wir sprechen mit unserem ARD-Börsenexperten darüber, wie Banken in Zukunft eigentlich Geld verdienen.
Es gibt kaum noch Zinsen. Also wenn ich jetzt Anleihen kaufe, mache ich nicht mehr wirklich Geld. Wenn ich Leuten Kredite andrehe, wird es auch immer schwieriger, da die Hand aufzuhalten, so wie früher.
Johannes Döbbelt aus dem Update-Team. Wir beide unterhalten uns gleich über ein ausgebüxtes weißes Känguru, das in NRW unterwegs ist. Und da erfahren wir auch von anderen Tieren, die eingefangen werden müssen.
Ich habe mit Michael Seer gesprochen. Das ist ein professioneller Tierretter. Und der hat unter anderem erzählt, was so passiert, wenn man Kühe, also Rinder, wieder einfangen muss.
Wenn wir einen Transporterunfall haben und da rennen Büchsenrinder aus aufgrund des Unfalles, die sind alle durch den Wind. Und da machst du nichts mehr mit. Mal kurz hier, bleib mal stehen. Und halt Stopp, die rennen dich einfach um.
Ja, die rennen dich um, deshalb kommt dann auch schon mal ein Betäubungsgewehr zum Einsatz.
Das ist Thema gleich und wir sprechen über Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Da gibt es Unterstützung aus der Luft von Piloten der humanitären Piloteninitiative. Und wie deren Einsätze ablaufen, das hört ihr auch hier im Update-Podcast vom 8. Juli 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wer sich ein wenig in New York auskennt, da unten im Finanzdistrikt um die Ecke der Börse an der Wall Street, da sitzt die Deutsche Bank. Sie sitzt da noch. Sie will umziehen ins Time Warner Center in Midtown. Das ist am Columbus Circle am Central Park. Wart ihr bestimmt auch schon mal, wenn ihr in New York gewesen seid. Wenn es alles überhaupt so weit kommt mit dem Umzug, denn gerade in den USA schrumpft sich die Deutsche Bank klein. Dass das Investmentbanking mittlerweile ein Verlustgeschäft zum Teil ist, das hatte schon vor gut 3 Jahren die zweitgrößte Deutsche Bank, die Commerzbank, erkannt und ihren Ausstieg in Teilen verkündet. Und die Deutsche Bank, die zieht noch radikaler einen Schlussstrich und steigt komplett aus diesem Geschäftszweig aus. Die Frage ist nur, kann sie mit dem klassischen Bankengeschäft noch genug verdienen, um sich zu halten? Viktor Goitka aus dem Frankfurter Börsenstudio der ARD. Also mit fetten Zinsen Geld verdienen ist momentan auch nicht drin. Also womit verdienen die Banken momentan noch Geld?
Ja, du hast es schon gesagt, klar, es gibt kaum noch Zinsen, also wenn ich jetzt Anleihen kaufe, mache ich nicht mehr wirklich Geld. Wenn ich Leuten Kredite andrehe, wird es auch immer schwieriger, da die Hand aufzuhalten, so wie früher. Aber ist auch nicht so, dass da gar nichts mehr geht, ne? Im Gegenteil, die Banken werden ziemlich erfinderisch. Das Billigste, was mir jetzt so einfällt, ist zum Beispiel einfach mal an der Gebührenschraube zu drehen und zu sagen, ach, vom Privatverbraucher nehme ich ab jetzt einfach ein bisschen mehr. Macht die Postbank zum Beispiel ab Oktober. Da erhöhen die Gebühren das fürs Girokonto. Da zahlt dann jeder einen Euro mehr jeden Monat. Ja, oder auch wenn zum Beispiel Leute Fonds kaufen, da sind Aktien drin, kann ich prima die Hand aufhalten. Wenn ich zum Beispiel als Berufsanfänger ein paar tausend Euro in so einen Fonds investieren will, da gibt es viele Banken, die verlangen erstmal 5% vorne weg, da haben die noch gar nichts gemacht. Einfach mal so streichen das ein, bevor die überhaupt einen Finger rühren. Und das ist natürlich leicht verdientes Geld.
Und die Kunden machen das mit und merken das nicht richtig?
Ja, die Kunden machen das mit. Muss man sagen, das ist Trägheit. Ich kenne das auch von mir selber. Ich habe neulich mal geguckt, wollte mir einen Sparplan anlegen. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, naja, da muss ich in so Gebührenmodelle reingucken. Die sind 5 Seiten lang. Jedes zweite Wort muss ich im Duden nachschlagen. Und dann habe ich auch noch 10 Fragezeichen dran, weil ich diese Sprache überhaupt nicht verstehe. Das verleitet es einem dann schon so ein bisschen, die Preise zu vergleichen. Gibt natürlich inzwischen ganz gute Online-Portale. Aber wenn man es jetzt wirklich auf Heller und Cent ausrechnen will, dann wird es schwierig, die Gebühren zu vergleichen und dann nehmen das viele einfach mit. Und man muss auch sagen, gibt zum Beispiel die Targo Bank, die verkauft vielen Kunden Ratenkredite. Also da zahle ich dann jeden Monat zum Beispiel peu à peu einen bestimmten Betrag zurück. Und das machen die ziemlich aggressiv. Diese Kleinkredite sind relativ teuer. Die Kunden lassen sich das andrehen. Und diese Bankberater haben Vorgaben offenbar laut Berichten, wie viel dieser Kredite die eben verkaufen müssen an Kunden. Ja, und die Kunden denken halt, ach, das ist mein netter Bankberater, der berät mich immer so nett. Im Zweifel dreht er denen halt nur irgendein Produkt an.
Aber jetzt mit Gebühren richtig viel Geld verdienen in Frankfurt, um die beiden Banktürme der Deutschen Bank zu heizen, wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Welche Einnahmequellen haben die denn noch?
Ja, das stimmt. Also für die Heizung wird es vielleicht noch reichen, für das Personal drin wird es dann mit Gebühren wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das große Geschäft wird natürlich woanders gemacht. Also viele sagen von daher auch, es ist nicht ganz doof, was der deutsche Bankchef Christian Sewing jetzt vorhat, nämlich zu sagen, das Geschäft mit den großen Unternehmen, Unternehmen, mit den deutschen Mittelständlern, also mit den Unternehmenskunden, dieses Geschäft, darauf wollen wir uns fokussieren. Denn so ein Unternehmen braucht ja viel Beratung. Wenn ich jetzt morgen als Unternehmen zum Beispiel eine große Geldsumme in der Ukraine brauche, dann kann mir das schon was wert sein. Oder wenn ich sagen will, ich habe irgendwie Geschäft in der Türkei, ja, ich weiß nicht so richtig, wo es mit der Lira hingeht, die wackelt so ein bisschen, ich will mich absichern, dann kann ich mit der Bank auch ein Geschäft machen und dann kann die Bank natürlich da auch richtig gut verdienen.
Es gibt ja Banken, die bestehen quasi fast nur noch aus einem Server und einer App und fast ohne Mitarbeiter kommen die aus. In Zukunft werden Menschen auch noch mit Krypto ganz ohne Banken ihr Geld verschicken können. Ist dieser Stellenabbau bei der Deutschen Bank jetzt erst der Anfang?
Ja, das ist auf jeden Fall erst der Anfang. Auch wenn man sich heute hingestellt hat und gesagt hat, das ist die letzte Restrukturierung, die finale Restrukturierung, so hat sich der Finanzchef ausgedrückt, das halte ich für absoluten Blödsinn. Also man muss wirklich sagen, die Bankhäuser werden noch deutlich stärker unter Druck kommen, denn genau das, was du beschrieben hast, ich brauche ja heute keine Deutsche Bank, keine Commerzbank oder keine Filiale von irgendeiner Bank mehr. Viele junge Leute, ich selber, ich mache das alles auf dem Handy über eine App. Und dann gibt es Banken, die werden sozusagen den Kundenkontakt haben, das werden vielleicht eher innovative Startups sein, die eben mir eine gute App anbieten und dann wird es andere Banken geben, die wickeln dann eher im Hintergrund was ab. Also ich glaube, dieses Bankensystem wird sich einfach in der Hinsicht auch verändern und das wird eben auch heißen, dass weiter gespart werden muss und das wird vielleicht auch heißen, dass weiter Banken fusionieren, also dass die Deutsche Bank in ein paar Jahren vielleicht mit einer französischen oder mit einer Schweizer Bank fusionieren wird müssen.
Viktor Goitka aus dem Frankfurter Börsenstudio der ARD über die Umstrukturierung der Deutschen Bank, die besonders die Mitarbeiter in den USA betrifft.
Deutschlandfunk Nova.
Seenotrettung ist keine Straftat, sie ist ein humanitärer Akt.
Das hat Außenminister Heiko Maas vergangene Woche zum Fall Sea-Watch 3 gesagt. Diese Woche sprechen wir über ein anderes Seenotrettungsschiff, die Alan Kurdi. Das Schiff konnte die vor der libyschen Küste aufgesammelten Migranten in Malta von Bord lassen. Malta hatte zusammen mit der Europäischen Kommission unter Leitung der Bundesregierung eine schnelle Lösung gefunden. Aber die EU insgesamt und auch die Einzelstaaten inklusive Deutschland tun sich schwer bei der Haltung in Sachen Flüchtlingsrettung im Mittelmeer. Panayotis Gavrilis im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Wo steht denn da die Bundesregierung momentan? Wie sieht es mit eigenen Rettungsmissionen zum Beispiel aus?
Naja, also Entwicklungsminister Gerd Müller zum Beispiel, der richtet jetzt den Blick nach Libyen. Der fordert nämlich in der Neuen Osnabrücker Zeitung eine humanitäre Initiative von Europa und den Vereinten Nationen zur Rettung der Flüchtlinge auf libyschem Boden. Was das genau bedeutet, wird mir jetzt nicht so ganz klar. Und die bald neue EU-Kommission, die sei gefordert, sagt er. Und eine Übereinkunft zur Seenotrettung notwendig, so Müller in der NOZ. Und der Regierungssprecher Steffen Seibert, der sagte heute, es werde eine verlässliche gesamteuropäische Lösung gebraucht. Die Seenotrettung gehe nicht nur 3 oder 4 Staaten an. Also man könnte sagen, ja, Appelle, altbekanntes. Es gibt aber kein sinnvolles Mandat, sagt Seibert heute. Zu viele unterschiedliche Interessen. Also, dass die deutsche Marine auf eigene Faust jetzt eben losfährt und die Leute rettet, das ist eher unwahrscheinlich.
Und eine europäische Lösung ist weiterhin natürlich auch nicht in Sicht.
Die ist nicht in Sicht. Man ringt um eine politische Lösung. Man will einen Verteilmechanismus schaffen, aber auch zum Beispiel die Osteuropäer stellen sich da unter anderem quer. Dann braucht man sogenannte sichere Häfen und auf die Frage, ob Libyen zum Beispiel ein sicherer Hafen sei, das habe ich heute den Sprecher des Auswärtigen Amtes gefragt. Da lautete die Antwort, das kann man pauschal erstmal nicht beantworten. Das sei alles im Fluss. Steffen Seibert sagte nochmal, Deutschland erklärt seine Bereitschaft von Fall zu Fall, so wie jetzt eben im Fall von der Alan Kurdi, dass man eben bis zu 40 Personen aufnehme. Es spielt übrigens keine Rolle, unter welcher Flagge ein Schiff fährt, das sagte die Bundesregierung heute. Also Deutschland sei bereit, unabhängig davon Leute aufzunehmen. Zudem, es wird an Richtlinien auf EU-Ebene gearbeitet, also auf EU-Ebene ist man dabei, Absprachen zu treffen, alles aber auf freiwilliger Basis. Die Bundesregierung verweist hier auf die EU-Kommission, die das organisiert. Nationale Lösungen seien nicht der richtige Weg. Und Michael Roth von der SPD, der ist Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, der kandidiert für den Parteivorsitz seiner Partei, der SPD. Und der sagte heute Morgen im ARD-Morgenmagazin:
Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir als gesamte Europäische Union uns auf einen entsprechenden Verteilungsmechanismus verständigen können. Aber wir arbeiten seit Monaten daran, dass eine Koalition von Staaten, die Geflüchtete aufnehmen wollen, sich zusammenschließen und schnell Geflüchtete aufnehmen. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist immer ein sicherer Hafen. Und den können wir in Deutschland nicht stellen. Das heißt, da sind dann Länder wie Italien oder Malta oder auch andere gefragt.
Ja, und interessant fand ich hierbei, das hat Steffen Seibert heute nochmal auch gesagt, der Schlüssel für diese Lösung, der liege in Libyen. Und das, es muss alles politisch getan werden, um das Land eben zu stabilisieren. Da ist eben nur die Frage, was kommt zuerst? Eine europäische Lösung oder dass man Libyen stabilisiert? Ich setze sozusagen ein sehr großes, dickes Fragezeichen an beide Themen.
Wenn Deutschland Menschen aufnimmt, du hast es gerade auch gesagt, dann soll es relativ schnell gehen. Was heißt das denn konkret? Sind die Menschen dann relativ schnell bei uns in Deutschland oder wie läuft das ab?
Ja, relativ ist immer so eine Sache. Es gibt ein sogenanntes Screening. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerettet wurdest und dann nach Malta zum Beispiel gebracht wurdest und dann auf Land gehen kannst, dann gibt es ein Screening. Es findet eine medizinische Untersuchung statt. Sicherheitsbehörden checken dann auch die Leute erstmal. Also auch Bundespolizei und Verfassungsschutz sind vor Ort. Es gab eine kleine Anfrage der Linken, da gab es bis April 2019 324 Checks auf Malta und Italien und es gab bei 10 Fällen Sicherheitsbedenken. Und bei der Verteilung wird dann auch zum Beispiel geprüft, ob es sich dann um mögliche Dublin-Fälle handeln könnte, also ob es einen Bezug gibt zu Deutschland, zum Beispiel Familienangehörige. Und das Bundesinnenministerium, das sagt, wir gehen davon aus, dass die Art und Weise, wie die Menschen behandelt werden und wie sie untergebracht werden, also dass es daran nicht zu beanstanden gibt. Und anders sieht es aber der Europäische Flüchtlingsrat, ECRE zum Beispiel, der sagt, in Spanien und auf Malta werden Menschen, die zuvor gerettet wurden, anschließend, Zitat, de facto detained, also inhaftiert, zum Teil über mehrere Monate hinweg. Und in Spanien gibt es eben auch ein ähnliches Bild. Menschen hätten nicht die Möglichkeit, sich über das Asylverfahren ausreichend zu informieren. Ja, und wie lange das dauert, also auf die Frage, wie relativ schnell das gehen kann, darüber gibt es keine Angabe. Aber klar ist, von heute auf morgen passiert das nicht. Also es wird sich wahrscheinlich um Wochen, wenn nicht sogar Monate handeln.
Aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis. Also keine klare Position von Seiten der Bundesregierung, was die Flüchtlingsrettung auf dem Mittelmeer angeht. Umso mehr bemühen sich private Organisationen, den Flüchtlingen zu helfen. Mit einer Propellermaschine ist Manos Radisoglu unterwegs an den Küsten und schaut von oben drauf, ob er was entdeckt. Hallo Manos, grüß dich.
Schönen guten Abend.
Was machst du, wenn du ein Boot entdeckst? Beschreib mal.
Ja, also wenn wir da aus der Luft ein Boot entdecken, können wir natürlich mit dem Flugzeug unmittelbar erstmal nichts mehr machen. Das heißt, wir melden das Boot, den Zustand, wie viele Leute sind da drauf, an die Seenotrettungszentren in Rom, in Libyen auch, in Malta, die dann alles Weitere veranlassen. Wenn direkt ein Rettungsschiff oder ein anderer Tanker in der Nähe ist, der unmittelbar retten kann, geben wir auch direkt über Funk denen Bescheid.
Und wie reagieren die offiziellen Stellen?
Ja, das ist leider schwierig geworden. Bis vor eineinhalb Jahren, wo Italien fürs komplette zentrale Mittelmeer zuständig war, lief das eigentlich gut und da war eine perfekte Zusammenarbeit möglich. Jetzt mittlerweile seit eben gut eineinhalb Jahren hat Libyen auch eine Rettungszone ausgerufen. Das Problem ist, wenn man ein Rettungszentrum in Libyen anruft, dann erreicht man entweder keinen oder niemanden, der Englisch spricht. Und die Italiener sagen eben, für den Bereich sind wir dann nicht zuständig vor der libyschen Küste. Dann geht im Prinzip eine Hängepartie los, wer sich jetzt irgendwie drum kümmert. Und am Ende sind es dann eben meistens die privaten Rettungsorganisationen, wie jetzt zuletzt die Sea-Watch, die dann das Risiko für sich in Kauf nimmt, die Leute aufzunehmen und dann in eine direkte Konfrontation mit zum Beispiel Italien zu gehen.
Was ist denn, wenn jetzt ein Rettungsschiff der Sea-Watch nicht in der Nähe ist? Ich weiß, ihr seid Partner von Sea-Watch, aber könnt ihr auch Kontakt aufnehmen zu anderen Schiffen? Es sind ja auch viele Tanker unterwegs auf dem Mittelmeer.
Genau, also wir können im Prinzip zu jedem Schiff per Funk Kontakt aufnehmen, genauso über Satelliten, E-Mail-Systeme. Da haben wir alle Möglichkeiten, das zu tun. Ja.
Wie reagieren die Kapitäne, die Besatzung von solchen, ja, ich sag mal, Tankern oder von Berufsschifffahrt?
Ja, es ist leider schwierig geworden, weil auch die immer, wenn in der Vergangenheit Rettungen stattgefunden haben, auf so einen Tanker, die allein gelassen wurden von den offiziellen Behörden, von Italien und Malta hauptsächlich, und die Menschen nicht abgenommen wurden. Und jetzt kann man sich vorstellen, so ein Tanker, der ist nicht dafür gemacht, irgendwie 200 Menschen 10 Tage lang durchzufüttern und zu verpflegen, medizinisch zu verpflegen. Das heißt, es passiert leider immer öfter, dass sich solche Reedereien weigern, eine Rettung durchzuführen oder bewusst sogar abdrehen, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, in die Nähe von so einem Flüchtlingsboot zu kommen.
Gab es schon Situationen, in denen du gar nicht helfen konntest, in denen sich wirklich keiner bereit erklärt hat, hinzufahren?
Also es gab es durchaus. Es sind Boote verschwunden. Es gab teilweise Situationen, wo wir 3 Tage lang, wir wussten, irgendwo ist ein Boot, aber wir haben es auch aus der Luft nicht gefunden. Oder eben teilweise so, dass wir wussten, es gab eins und wir haben es nie wiedergefunden. Auch das ist passiert.
Genauso wie wir leere Boote, die definitiv nicht gerettet wurden, gefunden haben, wo einfach keiner mehr drauf ist, wo die Schläuche gerissen waren, wo wir auch nie wussten, was mit den Menschen passiert ist. Von daher sind auch diese Opferzahlen im zentralen Mittelmeer mit Vorsicht zu genießen, weil die Dunkelziffer wesentlich höher natürlich ist.
Manos Radisoglu von der humanitären Piloteninitiative, er meldet von der Luft aus erstmal den Rettungsleitstellen, wenn er auffällige Boote auf dem Mittelmeer an den Küsten sieht.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ein wirklich skurriles Bild, das gerade durchs Netz geht. Eine Straße in der Stadt Velbert in der Nähe von Essen, dahinter ein dunkler grüner Wald und ein gelbes Weizenfeld. Und am Straßenrand sitzt ein Känguru, ein weißes Känguru. Daher besonders auffällig, weil es weiß ist. Dieses weiße Känguru ist am Wochenende vermutlich in Essen ausgebrochen und wurde dann im benachbarten Velbert gesichtet und fotografiert. Und es ist noch nicht wieder eingefangen, stand jetzt. Solche Meldungen von ausgebüxten exotischen Tieren gibt es ja ziemlich häufig. Wir haben uns gefragt, wie schaffen die es eigentlich raus aus ihren Gehegen und wie schafft man sie wieder da rein ins Gehege? Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat sich heute damit beschäftigt. Johannes, wie war das denn jetzt in diesem Fall mit diesem weißen Känguru? Wie konnte das ausbrechen?
Ist noch nicht so genau bekannt, wie, aber man weiß, das Känguru gehört einem privaten Halter aus Essen und erst vor einem Monat war in Essen schon mal ein weißes Känguru ausgebüxt. Mhm. Wir wissen jetzt nicht, ob das gleiche Känguru war, aber wahrscheinlich war es eben der gleiche Halter, dem das entflohen ist, sagt die Feuerwehr in Velbert. Und damals war das Tier so 9 Tage in Freiheit unterwegs, bevor es dann wieder eingefangen wurde.
Also zurück in den Beutel oder rein in den Beutel. Das zeigt natürlich auch, solche Känguru-Gehege sind nicht besonders ausbruchssicher oder was?
Ja, also es kommt wirklich relativ oft vor, dass Kängurus ausbrechen. Letztes Jahr zum Beispiel war in Dortmund noch eines ausgebrochen. Und da lief das ein bisschen so wie im Animationsfilm Madagaskar. Mhm. In Dortmund haben sich die Tiere nämlich zumindest scheinbar gegenseitig beim Ausbruch geholfen. Eigentlich ganz lustig. Also in dem Gehege war nämlich auch eine Ziege mit drin und die hatte immer wieder so stark gegen das Gehege gestoßen oder getreten und das damit dann halt so sehr beschädigt, dass das Känguru schließlich entkommen konnte.
So, ich frage, für einen Freund, ist das denn erlaubt, so ein Känguru zu halten?
Ja, grundsätzlich schon, aber du musst halt ein paar Bedingungen in der Haltung erfüllen und dazu zählt unter anderem, dass das Gehege groß genug ist und dass es eben auch ausbruchssicher sein sollte, aber das klappt in der Praxis halt dann nicht immer. Ich habe heute auch mit Michael Sehr darüber gesprochen, der ist professioneller Tierretter bei der Berufstierrettung Rhein-Neckar. Also er und seine Kollegen, die retten und fangen alle möglichen ausgebrochenen Tiere immer im Auftrag von Polizei oder Feuerwehr. Und Michael Sehr sagt, oft ist das Problem, dass die Tierhalter einfach zu wenig Ahnung haben und von einer artgerechten und sicheren Tierhaltung.
Also es gibt sehr viele Tierbesitzer, die sind sehr gewissenhaft, aber oftmals hast du halt das mit den Pappnasen zu tun, die halt das nicht so machen. Und wir hatten auch vor kurzem Rinder, die ausgebüxt sind. Der hatte noch nie Rinder vorher. Und er hat dann die Rinder einfach gekauft, weil er es toll fand. Und die sind dann über einen 1,5 Meter Zaun die Jungbullen drüber gesprungen und waren dann erstmal 3 Wochen im Wald versteckt.
Kängurus, Rinder, welche Tiere müssen die Profi-Tierretter sonst so einfangen?
Also am häufigsten sind Hunde, Katzen, Pferde und tatsächlich Rinder. Aber ab und zu sind es auch mal eben exotische Tiere. Also Schlangen sind noch relativ häufig, sagt Michael Sehr. Und das fand ich auch ganz interessant, manchmal werden die Tierretter auch gerufen, wenn die Polizei Wohnungen von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht, denn auch die halten sich offenbar gern mal giftige Spinnen, Skorpione oder Schlangen.
Die Dealer verstecken meistens die Drogen oder oftmals die Drogen in Gifttier-Terrarien, weil sie wissen, die Polizei sucht da drin ist oder sie nehmen es zumindest mal an. Und da haben wir auch oft Einsätze, wo wir dann Schlangen oder Gifttiere rausholen müssen aus den Terrarien, dass die Polizei dann dort im Beisein dann halt auch die Terrarien untersucht oder durchsucht.
Klingt sehr schlau, aber die Polizei kommt dahinter. Wie ist das bei ausgebüxten Tieren, die draußen irgendwo rumlaufen? Wie fangen die Tierretter die dann ein?
Kommt natürlich aufs Tier an, ne? Aber wenn das Tiere sind, die an Menschen gewöhnt sind, versuchen Michael Sehr und seine Kollegen erstmal die Tiere anzulocken, mit Futter dann natürlich, um sie so vielleicht wieder einzufangen. Das kann funktionieren zum Beispiel bei Hunden oder bei Schafen. Aber wenn die Tiere jetzt eher scheu sind und schnell abhauen oder auch wenn sie aggressiv sind, dann kommen eher andere Mittel zum Einsatz.
Also wir schießen halt auch mit einem Narkosegewehr und mit dem Blasrohr zum Beispiel Tiere, die jetzt eine Gefahr besteht. Also wenn von denen eine Gefahr ausgeht, wie jetzt zum Beispiel aggressive Hunde oder aber auch Rinder auf der Autobahn oder solche Sachen, machen wir gar nicht lang rum. Wenn wir einen Transporterunfall haben und da rennen Büchsenrinder aus aufgrund des Unfalles, die sind alle durch den Wind und da machst du nichts mehr mit, mal kurz hier, bleib mal stehen und halt stopp, die rennen dich einfach um.
Ja, und das mit dem Betäuben würde Michael sehr auch für dieses weiße Känguru aus Essen empfehlen, wenn man denn mit dem Betäubungsgewehr nah genug rankommt. Oder was auch noch geht, andere Möglichkeit, man stellt eine sogenannte Lebendfalle auf, also es ist eine Falle mit einem Köder drin. So wurde vor einem Monat auch dieses andere Känguru in Essen wieder eingefangen. Das ist übrigens jetzt auch wieder im aktuellen Fall der Plan des Halters. Also er hat jetzt auch schon so eine Falle aufgestellt und hofft, dass das Känguru wieder vorbeikommt und in diese Falle tappt.
Deutschlandfunk Nova.
Wir denken zurück an 2014. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den WM-Titel geholt. Ausgelassenes Feiern im Stadion in Brasilien und in der Kabine. Da gab es dann noch hohen Besuch. Angie, Angie hat man aus der Kabine gehört. Bundeskanzlerin Angela Merkel war auch extra gekommen, um zu gratulieren. Küsschen, Küsschen, Selfie. Und auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck war da. Später nochmal Empfang in Berlin. Merkel drückt jeden einzelnen Spieler. Alles schön. Wir gucken in die USA. Da hat das Fußballnationalteam der Frauen gerade bei der WM abgeräumt, gestern im Finale mit 2:0 gegen die Niederlande gewonnen. Der US-Präsident Donald Trump hat bisher zwar pflichtbewusst gratuliert, aber das war es dann auch. It's only soccer. Sophie Stiegler aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, was ist denn da los?
Tja, normalerweise gibt es in solchen Fällen auf jeden Fall eine Einladung ins Weiße Haus. Vielleicht erinnern sich manche noch an den Burgerberg, den es im Januar für das Gewinnerteam der US College Football Meisterschaft im Weißen Haus gab. Wohlgemerkt die College Meisterschaft. Aber für die Gewinnerinnen der Fußball-WM dieses Jahr gibt es bisher noch keine offizielle Einladung. Und es könnte auch sehr gut sein, dass keine mehr kommt. Trump hatte vor 2 Wochen eigentlich getwittert, dass das Team auf jeden Fall eingeladen wird. Gestern wurde er nochmal danach gefragt und meinte dann plötzlich, das hätte er sich noch gar nicht überlegt. Wir gucken uns das mal an.
Ist denn die Fußball-WM der Frauen nicht wichtig genug in den USA?
Im Gegenteil, würde ich sagen. Fußball ist da bei den Frauen viel größer als bei den Männern. Der Grund, warum es vielleicht keine Einladung mehr gibt, ist eher die Einstellung einiger Spielerinnen, vor allem der Kapitänin Megan Rapinoe. Die hat sich selbst laufender Protest genannt. Und ich glaube, das passt ganz gut. Als sie letztens gefragt wurde, ob sie sich über eine Einladung von Trump freuen würde, meinte sie das.
I'm not going to the fucking White House. No. I'm not going to the White House. That's, okay. We're not going to be invited.
You're not going to be invited?
I doubt it.
Also sie würde nicht hingehen und sie glaubt auch nicht, dass sie eingeladen wird. Dieser Kommentar ging ganz schön um die Welt. Das Fucking, das hat sie später wieder zurückgenommen, den Rest aber nicht. Trump fand es nicht so lustig. Er hat dann getwittert, Rapinoe solle das Land, das Weiße Haus und die amerikanische Flagge nicht missachten und sie solle erst mal gewinnen, dann reden. Und in seinem Tweet schrieb er übrigens ihren Namen falsch und verlinkte jemand anders. Rapinoes Antwort war, Mama, hol mich ab, alte Männer attackieren mich.
Kann sie sich sowas rausnehmen, also mal eben den amerikanischen Präsidenten beleidigen?
Ja, also vielleicht zur Vollständigkeit noch, sie hat Trump übrigens auch rassistisch, engstirnig und sexistisch genannt. Sie ist aber trotz allem mega beliebt und hat bei der WM absolut geglänzt, wurde auch als beste Spielerin des Turniers geehrt. Und sie war in den letzten Wochen auf vielen Titelseiten in Amerika, wurde da auch Captain America genannt und ist eben ein Riesenvorbild in den USA. Sie tritt für Homosexualität ein, dafür, dass Sportlerinnen genauso viel Geld kriegen wie Sportler. Also sie hat eine große Fanbase, allerdings vermutlich nicht unbedingt bei den republikanischen Wählern. Zumindest nicht mehr jetzt.
Da also der große Zwist zwischen den beiden. Wie sehen es die anderen Spielerinnen?
Rapinoe hat alle aufgefordert, sich das genau zu überlegen, wie sie zu Trump stehen und ob sie ihn unterstützen wollen. Die meisten haben nicht so klar Stellung bezogen, aber Abwehr- und Mittelfeldspielerin Allie Krieger zum Beispiel schon. Sie hat in Richtung Trump getwittert, ich weiß, es ärgert dich, wenn du Frauen nicht kontrollieren oder begrapschen kannst. Und im Interview mit CNN hat sie nochmal bestätigt, dass sie so einer Einladung nicht folgen würde und dass sie Rapinoe unterstützt gegen Trump, den sie Bully nennt.
I refuse to you know, just sit back and watch kind of an abuser, a bully, talk like that to my friend and, you know, I support her.
Im Gegensatz zu Trump haben diverse demokratische Politiker und Politikerinnen das Team schon eingeladen, unter anderem Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Also die Fußballerinnen, wenn sie nicht zu Trump eingeladen werden, haben trotzdem noch die Wahl.
Das Fußballnationalteam der US-Frauen hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Eine Einladung ins Weiße Haus gab es bisher noch nicht. Warum diese Einladung vielleicht auch gar nicht mehr kommt, Infos waren das von Sophie Stiegler gerade.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ein 500-Kilo-Stier seine Hörner in den Rücken eines 23-jährigen Amerikaners bohrt, dann ist das entweder völlig unnötig und bekloppt oder es ist Brauchtumspflege. Und wenn dann am Ende des Tages 6 Stiere in der Arena sterben, ist das Tierquälerei oder ist das Tradition? Kommt auf die Perspektive an, ne? Die Stierhatz gibt's jährlich. Sie geht insgesamt über 8 Tage. Und jedes Jahr, wenn in Pamplona die Stiere durch die Straßen getrieben werden, geht auch diese Diskussion von Neuem los. Und immer wieder fragen wir uns, wie viel Toleranz verdient sowas? Oder sind das von uns nur so, ja, moderne Reflexe gegen Tradition? Tradition, die wir vielleicht auch nicht verstehen. Update-Tagesreporter Stefan Beuting.
Das, was hier zischt, ist die Rakete, das Startsignal. Pamplona um 12 Uhr mittags. 6 Kampfbullen, mehrere Leitochsen, rennen angetrieben von einem Mann mit einem langen Stock durch die Gatter auf die Straße Richtung Arena. Vor ihnen ein paar hundert Männer, die vor den Stieren wegrennen. Bilanz bei den Läufern vom Sonntag: 5 Verletzte, 2-mal Gehirnerschütterung, 3-mal durchbohrt von Stierhörnern. Bei den Stieren ist es keine Erwähnung wert. Die sterben mit Sicherheit. Das klingt einfach nur irre.
Gut, da können wir uns von außen natürlich hinstellen und den Finger erheben und sagen, die Spinnen, die Spanier, sollen sie mal die armen Tiere nicht so quälen. So.
Dafür bräuchten wir dann aber keine Volkskundlerin wie Dorothea Steinbacher, die immer wieder genau zu dieser Frage publiziert. Wieso Bräuche wichtig sind, wie zeitgemäß sie sind, warum es sie überhaupt gibt.
Der Stier ist ja ein Symboltier für die männliche Potenz. Kraftvoll, potent, trampelt da und hat seine Hörner auch noch und so. Und sich mit diesem Stier zu messen, das ist der Ursprung.
Initiationsritus gäbe es in nahezu jeder Gesellschaft.
In anderen Regionen der Welt müssen die jungen Männer in den Wald gehen und einen Jaguar erlegen und so weiter.
Heute, sagt Steinbacher, wäre es natürlich möglich, sich zu fragen, was stattdessen das Verlassen der Kindheit und den Übergang markiert. Vielleicht ein gelaufener Marathon oder der 100.000. Follower bei YouTube. Wäre beides jedenfalls aktueller und würde weniger Tierrechte verletzen. Steinbacher sagt aber auch, dass wir bei jeder Kritik unser eigenes Handeln reflektieren müssen.
Wenn bei uns in irgendwelchen Schlachthöfen, die wir nicht sehen, Tiere auf grausamste Art und Weise getötet werden, nachdem sie einen grausamen Transport erstmal überlebt haben und wir dann hübsch abgepackt, sauber und gekühlt das Zeug irgendwo aus der Kühlung holen, dann ist es genauso grausam, was wir da machen.
Billigfleischeinkauf ohne Nachdenken. Für Steinbacher ist es auch so eine Art Brauchtum. Aber die Spanier sind natürlich nicht allein mit schrägen Bräuchen. Knapp 3000 Kilometer nördlich auf den Färöern gibt's auch sonderbare Dinge. Motorboote treiben Grindwale in eine Bucht. Im knietiefen Wasser werden ihnen Eisenstangen in die Blaslöcher gerammt und am Ende sind hunderte Wale tot und das Wasser blutrot.
Aber das ist ja jetzt nicht nur ein Nervenkitzel, sondern die leben tatsächlich von diesen Walen.
Richtig ist, dass Wale zu Beginn des Winters eine wichtige Nahrungsquelle waren. Heute sagen Experten, dass im Walfleisch derart hohe Konzentrationen von Schwermetallen wie Quecksilber drin sind, dass man es doch lieber nicht essen sollte. Der Brauch selber teilweise ausgehöhlt. Die Färöer betonen heute, das sei gut für den Zusammenhalt, für die Identifikation. Aber geht das nicht auch ein bisschen unblutiger? Marsch! Zum Beispiel wie beim Schützenfest in Ippendorf. Gut hier, es leiden keine Tiere. Leider kann Marschmusik auch wehtun.
Ja, ja, als ich Kind war, da war hier mehr Interesse.
Die Schützen werden älter. Das merkt man jedes Jahr, immer einer weniger.
Genau wie beim Stierkampf und Walabschlachten gibt es hier das Problem, der eigentliche Grund, warum der Brauch entstanden ist, beim Schützenfest der Faktor Selbstverteidigung, der ist mittlerweile weg.
Und da wurde halt aus jeder Zunft, von den zünftig organisierten Handwerkern, musste jeder ein oder zwei oder je nach Größe der Gemeinschaft Schützen zur Verfügung stellen, die im Notfall dann dieses Schützenheer sozusagen bilden und gegen Eindringlinge die Stadt, gegen Eindringlinge verteidigen.
Die eigentliche Gefahr im Fall des Schützenvereins sind nicht Waffen, sondern Alkoholabhängigkeit. Vielleicht wird deswegen so viel getrunken, um die Gedanken daran zu verdrängen, dass der Brauch ja selbst völlig entleert ist. Zugehörigkeit nur noch um der Zugehörigkeit willen.
Geben auch so ein bisschen Verhaltenssicherheit.
Gabriele Daft Volkskundlerin beim Landschaftsverband Rheinland, sieht genau hier das Konfliktpotenzial.
Wenn man an der Sicherheit von jemandem rüttelt und vorschreibt, wie er es besser macht, führt das natürlich dazu, dass so Widerstände erzeugt werden.
Das passiert, wenn man von außen Spanier als bekloppt, Färöer als blutrünstig und Schützen als frauenfeindlich und rückständig labelt. Für jeden Brauchtumspfleger heißt das aber auch, dass er dabei mitmachen sollte, seinen Brauch von innen heraus zu reformieren und an die Zeit anzupassen, wenn er denn dauerhaft überleben soll.
Deutschlandfunk Nova.
Kennt ihr das, wenn ihr das gleiche Badewasser benutzen musstet wie eure Schwester oder euer Bruder?
Ja, das kenne ich. Ich bin der Jüngste von drei Brüdern.
Das war schon kalt bei dir.
Es war kalt und braun.
Oh nein. Also, manche Leute stehen offenbar auf das benutzte Badewasser von anderen Menschen. Bei Schwester S featuring Rödelheim Hartreim Projekt, da klang das in den 90ern so.
Du bist ein Baby, ich möchte dein Badewasser saufen.
Ja, yeah. Statt Badewasser saufen ist aber heute offenbar eher Badewasser kaufen angesagt. Eine Influencerin und Cosplayerin aus England, die verkauft nämlich ihr gebrauchtes Badewasser in einem Online-Shop. Johannes, wer ist die Frau, was macht die so?
Die nennt sich Belle Delphin bei Instagram und macht da so eine Mischung aus, ja, ich würde sagen, Erotik-Show und Cosplay. Also die ist meist irgendwie so Cosplay-mäßig verkleidet, also so im Anime-Look. Ne? Mhm. Allerdings wirklich eher leicht bekleidet. Alles so sehr auf sexy gemacht. Fotos haben irgendwie etliche Effekte drauf, um die Augen noch größer zu machen. Ja, und in den Videos, die es gibt, sitzt sie dann auch tatsächlich mal in der Badewanne, planscht ein bisschen herum, macht irgendwelche erotischen Posen in die Kamera und bewirbt eben ihr Badewasser.
Rise up, Gamer Boys. It's time to get your Gamer Girl bathwater.
Sie hat auch Klamotten an beim Baden.
Ja, genau. Sie ist nicht nackt.
Geht ja nicht anders bei Instagram. Wie teuer ist dann das Zeug, dieses Badewasser?
$30 für ein kleines Glas voller Badewasser. Im Online-Shop wird das Ganze dann auch noch genauer beschrieben. Da steht, abgefüllt, während ich im Bad gespielt habe. Das ist wirklich Badewasser. Zitat Ende. Und dann steht da noch so ein Haftungsausschluss dabei. Da steht dann, dieses Wasser ist nicht zum Trinken geeignet und sollte nur für sentimentale Zwecke benutzt werden.
Wer kauft sowas bitte?
Ja, gute Frage. Ne? Angeblich ziemlich viele Leute. Zumindest sei jetzt die erste Auflage dieses Badewassers schon vergriffen, schon ausverkauft nach 3 Tagen. Belle Delphin, die Influencerin, sagt jetzt aber nicht, wie viele Gläser sie wirklich verkauft hat. Kann natürlich auch nur eine sehr kleine Auflage gewesen sein. Kann aber auch gut sein, dass es dann doch mehr war. Sie hat nämlich über 4 Millionen Follower bei Instagram, also viele potenzielle Kunden. Selbst für so einen Quatsch, ne, wie gebrauchtes Badewasser, gibt bestimmt Leute, die das kaufen.
Ja, eine englische Influencerin hat ihr gebrauchtes Badewasser verkauft. Ein Glas für $30.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.